Hi, ihr hört Influence, den Podcast. Ich bin Alina und spreche hier mit spannenden Menschen, Künstlern und Experten über die schillerndsten Momente und dunkelsten Abgründe des Influencer-Marketings und alles, was dazwischen liegt. Warum? Wir wollen diese dynamische und vielseitige Branche einfach besser verstehen. Ganz viel Spaß dabei.
Uns war klar, dass wir gerne über die Reichweiten unserer Creator auch unterstützen wollen und auch die Gesellschaft dazu aufrufen wollen, sich auch an die Regeln zu halten. Ja, was mich sehr glücklich gemacht hat, war zu sehen, dass wir eigentlich auch da in dem Punkt relativ schnell uns einig waren mit unseren Creators und die von sich selber auch gesagt haben, wir sehen da auch den Need und wir sehen da auch unsere Verantwortung, dass wir da jetzt vorangehen müssen und etwas dazu sagen müssen und das ist dann auch passiert.
Ich spreche heute mit Ilya Shayeste von Ames Management. Er hat sich vor 2 Jahren gemeinsam mit Madina Saleh als Artist Manager selbstständig gemacht und betreut mit seinem Team heute 9 Influencer aus den Bereichen Beauty, Fashion und Lifestyle. Er wird uns gleich von seinem Werdegang berichten und von den Aspekten, die seine Arbeit heute prägen und auch davon, wie sein Team im Angesicht der Corona-Krise reagiert hat. Ihr habt es eingangs ja schon gehört, das Team und die Künstler haben sich aktiv dafür entschieden, ihre Reichweite zu nutzen, um ihre Follower aufzuklären und zum Beispiel für eine Reduzierung der Sozialkontakte und auch weitere gesundheitlich notwendige Schutzmaßnahmen zu sensibilisieren. Das geschah auch in sehr enger Zusammenarbeit mit den Markenpartnern und Kunden, die mit den Ames-Künstlern arbeiten. Und was ich sehr schön finde, Ilya beschreibt gleich sehr nachdrücklich und auch veranschaulicht sehr schön, dass funktionierende Partnerschaften durch erfolgreiches Krisenmanagement und eine sozusagen gemeinsam gemeisterte Krisenzeit auch gestärkt wird und dass sie das gerade in besonderem Maße mit ihren Partnern erleben dürfen, dass alle noch enger zusammenrücken. Bevor es jetzt losgeht, möchte ich euch noch auf ein weiteres Projekt aufmerksam machen, das Ilya und sein Team in den letzten Wochen unterstützt und mit aufgebaut haben. Es geht um die Aktion Stift und Papier. Ilya wird diese Aktion gleich noch genauer beschreiben, aber ich kenne das selber bei mir. Manchmal bleibt man nicht ganz bis zum Ende der Aktion dran und ich finde dieses Projekt so unterstützenswert, dass ich euch gleich jetzt hier mit einem wachen Geist sozusagen direkt aktiviere und darauf hinweise und euch zeige, wie ihr unterstützen könnt, falls ihr euch für die Aktion interessiert. Also, das Motto von Stift und Papier ist, wir schreiben wieder Briefe, gemeinsam gegen die soziale Vereinsamung. Es ist so, dass viele Menschen in Deutschland, wie auch in anderen Teilen dieser Welt natürlich, aufgrund ihres Alters oder Krankheit oder aus anderen Gründen nicht so sehr am öffentlichen Leben teilnehmen können wie andere. Und durch die aktuellen Umstände wird das natürlich alles nochmal massiv verstärkt. Stift und Papier möchte diesen Menschen Brieffreundschaften vermitteln und mit dieser analogen Geste des Briefeschreibens Menschen zusammenbringen, die sich vielleicht gar nicht persönlich kennen, gerade nicht physisch sehen und zusammen sein können und es trotzdem schaffen, Nähe herzustellen und für einen kleinen Lichtblick in der Isolation sozusagen zu sorgen. Die Aktion ist bereits deutschlandweit bekannt, wurde kürzlich auch bei Stern TV vorgestellt, vielleicht habt ihr es da auch gesehen. 7500 Brieffreundschaften konnten in kurzer Zeit schon vermittelt werden. Das ist toll, die Warteliste der Briefeschreiber ist lang, doch was die Aktion jetzt braucht, sind Abnehmer für diese Briefe. Wenn ihr also Menschen kennt oder Einrichtungen, die in besonderem Maße von sozialer Isolation betroffen sind und Interesse haben, an der Aktion Stift und Papier teilzunehmen. Aktuell zum Beispiel Seniorenheime oder Pflegeeinrichtungen, an die ich jetzt zuerst denke, dann könnt ihr sehr, sehr gerne Kontakt mit Ilya aufnehmen. Schreibt ihm gerne eine E-Mail oder eine Nachricht bei LinkedIn. In den Shownotes findet ihr seinen Kontakt und könnt das direkt dort machen. Ebenso findet ihr da einen Link zur Aktionsseite von Stift und Papier, wo ihr auch direkt Kontakt aufnehmen könnt. Also, ich freue mich, wenn ihr euch die Aktion anseht, wenn ihr sie unterstützt, wenn ihr sie weitertragt, euren Freunden und Familienmitgliedern davon erzählt und wir so noch viele weitere Menschen sozusagen vermitteln können in diese Brieffreundschaften. Ich danke euch schon mal dafür und wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Gespräch mit Ilya Shayeste von Ames Management. Okay, hi Ilya, schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst, hallo, mit uns Anja. Ein bisschen zu plaudern. Wie geht's dir heute?
Mir geht's gut. Ich bin ja froh, jetzt mit dir sprechen zu können und schön, dass ich dabei sein kann. Und ich verfolge dich ja auch schon eine Zeit lang und habe gesehen, dass du der Szene sehr viel gibst mit dem, was du tust und was du so machst und dass du sehr, sehr viele tolle, interessante Menschen bei dir hast oder mit dir hast. Und deswegen bin ich froh, jetzt auch dabei sein zu können.
Ja, die Liste.
Und ich hoffe, dir geht's auch gut.
Dankeschön, ja, mir geht's auf jeden Fall gut. Es ist echt faszinierend, wie viele Gespräche mittlerweile zusammengekommen sind. Ich glaube, ich feiere bald mein einjähriges Jubiläum. Also das ist jetzt einfach schon eine lange Liste an Namen und es ist jedes Mal immer wieder schön, auch neue Leute kennenzulernen und dabei zu haben. Also voll toll. Deshalb freue ich mich aber auch umso mehr, dass du dabei bist, weil du ja auch jemand bist, der diese Branche einfach aktiv mitgestaltet, nicht nur beobachtet oder Fragen stellt, sondern auch wirklich Dinge in die Tat umsetzt. Und alle, die dich noch nicht kennen und auch nicht genau wissen, was Ames Management macht. Vielleicht magst du mal ganz kurz so ein Intro geben, ein bisschen beleuchten, was du die letzten Jahre getrieben hast und wo du jetzt gerade stehst mit deiner Firma und deinen Partnern.
Soll ich da mal ausholen? Und,
sehr gerne, genau.
Ja. Also ich bin, wie du schon eingeleitet hast, Ilya Chayeste. Ich bin Co-Founder und Geschäftsführer der Influencer-Management-Agentur Ames Management mit Sitz bei Köln. Und uns gibt es jetzt 2 Jahre und wir haben uns jetzt mittlerweile aufgestellt in den Bereichen Fashion, Beauty und Lifestyle mit unseren Creatoren gemeinsam. Und wenn ich jetzt zurückblicke, war es nach meinem Abi eigentlich gar nicht so klar, dass ich jetzt da lande, wo ich jetzt bin. Ich habe viele verschiedene Stationen durchgemacht, habe nach dem Abi Zivildienst gemacht und dann tatsächlich einfach während dem Zivildienst, während einem ganz normalen Tag, als ich dann da saß am Rechner, wollte ich einfach meinen Eltern nachweisen, dass ich mich um meine Zukunft kümmere und habe mich dann auch in ein Verfahren für das Fach Jura eingeschrieben. Und mein NC war jetzt nicht so dolle, deswegen dachte ich ehrlich gesagt nicht, dass ich reinrutsche und bin dann durch Losverfahren reingekommen tatsächlich doch. Und als dann der Brief nach Hause kam, kam so das Gefühl bei meinen Eltern hoch, als ob ich schon Rechtsanwalt geworden wäre. Und dann ging es schon los, dass ich dann so, dass ich mit dem Studium losgelegt habe. Es hat auch mega Spaß gemacht. Ich habe aber es nicht durchgezogen habe meine Eltern dann leider enttäuschen müssen, aber das konnten die schon verstehen irgendwann. Das war mir dann irgendwann doch zu trocken. Bin aber sehr, sehr dankbar für die Zeit, weil ich sehr viel mitnehmen konnte. Und habe dann durch Kontakte und hatte immer schon so ein Faible auch so ein bisschen für den Vertrieb und für Immobilien und bin dann habe dann die Ausbildung angefangen zum Immobilienkaufmann und habe die dann noch beendet, war während meiner Ausbildung schon Leiter unserer Vertriebsabteilung von einem mittelständigen Unternehmen und habe sehr, sehr schnell dann auch gelernt, Verantwortung übernehmen zu müssen und es hat mir auch mega Spaß gemacht und kam dann mein Bruder auf mich zu. Mein Bruder ist jetzt knapp 14 Jahren in der Fußballberateragentur, in einer Fußballberateragentur tätig, genau, und kam dann auf mich zu und meinte, wie sieht's aus, hättest du Interesse und wir könnten jemanden gebrauchen für dich. Und ich musste eigentlich nicht lange überlegen, weil Fußball eine meiner größten Leidenschaften ist. Ja. Und dann ging's los und das war auch sehr, sehr lehrreiche Zeit. Das ist die Agentur International Soccer Management in Düsseldorf. Und dann habe ich ein bisschen hinter die Kulissen blicken können und konnte wirklich sehr, sehr viel mitnehmen aus der Zeit. Also ich habe gelernt, dass man in einer Gesellschaft, in der wir leben, wo es in einer Ellbogengesellschaft leben quasi, ja, dass man da aber nicht unbedingt ein Arschloch sein muss, um da durchzuhalten oder erfolgreich sein zu müssen, sondern dass man auch mit so einfach ehrlicher Arbeit dann vorankommen kann. Und bin da sehr, sehr dankbar für die Zeit, weil ich habe vor allem durch meinen Bruder und durch meinen alten Chef Reza Faseli gelernt, komplexer zu denken, Zusammenhänge zu schaffen und habe dann auch mit der Zeit, in der ich da war, auch gelernt, dass man transparent arbeiten kann und das wirklich auch mit erfolgreicher Arbeit verbinden kann. Und deswegen ist das, glaube ich, eine sehr, sehr prägende Zeit in meinem Leben gewesen. Habe dann 2017 ging es dann weiter, wo ich dann dann mehr verstärkter Kontakte in die Social-Media-Branche erhalten habe, durch mein Umfeld, durch Freunde, und habe mich immer mehr mit der Szene beschäftigt und dann auch mal neben meinem Job auch einige Leute beraten und dann auch mal Tipps an die Hand gegeben, weil es ja auch so ein bisschen auch vergleichbar ist mit in der Szene, wo ich dann davor war, die Fußballberateragentur. Und habe dann schnell gemerkt, dass mir das so viel Spaß macht, dass ich da gerne selber Fuß fassen würde. Habe dann, wie das Leben manchmal so spielt, meine jetzige Geschäftspartnerin Madina Saleh kennengelernt. Erstmal auch gar nicht mit Business-Hintergedanken, sondern wir haben uns erstmal angefreundet und uns schätzen gelernt. Und ich habe dann, als es dann losging mit dem Thema Selbstständigkeit und wage ich es jetzt, wage ich es nicht, was auch ein sehr, sehr großes Thema war bei mir und kein einfacher Schritt war, habe ich mir einfach dann ein Herz gefasst und bin auch mal dir zugegangen und habe sie mal gefragt, wie es bei ihr aktuell aussieht. Und tatsächlich war es dann so, dass sie sich auch beruflich verändern wollte. Und wir haben relativ schnell gemerkt, schon beim ersten Treffen, wo es dann darum ging, wie wir die Agentur aufstellen wollen oder wie wir dann die Selbstständigkeit starten wollen, dass wir die gleiche Denke haben, die gleichen Werte vertreten und vermitteln wollen und ja auch dann eine gleiche Philosophie verfolgen möchten. Und haben dann ja im April 2018 haben wir dann die Firma Ames Management gegründet.
Ja, 2 Jahre Jubiläum.
Jetzt hatten wir vor kurzem 2-jähriges, ja. Genau.
Schön.
Und dann ging's los. Und jetzt macht's mir riesen Spaß da, wo ich bin und bin froh, Teil der Szene sein zu können. Und jetzt rückblickend gesehen, wenn ich jetzt über meine Zeit nachdenke, wird auch eine runde Sache draus, weil ich zum einen einmal das rechtliche Thema mir aktuell auch stark hilft, der Vertrieb durch die Zeit bei der Immobilienfirma und dann eben auch wirklich das Know-how, was Management angeht, was die Zusammenarbeit mit Menschen angeht, dieses wirklich auch dieses tagtägliche Arbeiten mit Menschen. Und jetzt verstehe ich, warum ich diese ganze Station durchmachen musste.
Ja, das ist super faszinierend, oder? Weil bei mir ist das also mit anderen Bausteinen und jetzt einer anderen Rolle, aber genau das Gleiche gewesen, als ich dann irgendwann in der Markenstrategie gelandet bin oder jetzt auch hier in dem Bereich Podcast, dass all diese Stationen im Leben irgendwie so Klick machen und man auf einmal wo landet, wo man denkt so, ach krass, den Weg hätte ich jetzt niemals vor 5 Jahren als Ziel oder so ausgegeben, aber es macht alles Sinn, ne? Ist eine schöne Fügung manchmal.
Definitiv, ja, definitiv. Vor allem, weil man sich ja noch über die Jahre auch als junger Mensch dann immer die Frage stellt, wo will ich hin, wo gehöre ich hin? Und je mehr Stationen man dann auch durchmacht, stellt man sich vielleicht auch immer mehr die Frage, wann man denn mal ankommt. Aber ich glaube, dass ich gelernt habe, dass Geduld ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist und dass man abwarten muss. Und wie du so schön gesagt hast, die Dinge fügen sich irgendwann. Man muss nur wirklich abwarten und dann auch mit offenen Augen und Ohren durchs Leben gehen.
Und als ihr dann begonnen habt, quasi wirklich mit der Selbstständigkeit oder erstmal auch vielleicht auch mit der Entscheidung, diesen Schritt zu wagen, hattet ihr da schon eure Gruppe an Künstlern zusammen? Hattet ihr schon Kontakte? Hat es vielleicht mit einer Person angefangen, die euch auch so ein bisschen die Sicherheit gegeben hat, hey, für die können wir es auf jeden Fall liefern oder so, oder die hilft uns vielleicht, das aufzubauen? Oder wie hat sich das entwickelt bei euch?
Also grundsätzlich muss ich dazu sagen, dass Madina bereits langjährige Erfahrung hatte. Einmal quasi aus den klassischen Medien, aus dem TV-Bereich, da redaktionell gearbeitet hat, dann über Online-Marketing, Digital-Marketing bei Disney zuletzt dann, also vor Ames, und sie dann quasi auch schon ein großes Netzwerk mit sich gebracht hat. Ich habe dann mein Netzwerk mitgebracht aus den Jahren zuvor, mit denen wir auch heute noch gut zusammenarbeiten können und die uns hilfreich sind, auch wenn sie jetzt nicht direkt aus der Szene stammen. Aber es war schon so, dass wir dann auch Kontakte, um auf deine Frage zurückzukommen, Kontakte zu Creatoren hatten und mit einer Handvoll gestartet sind quasi. Aber ich muss auch ehrlich sagen, das war allen Parteien bewusst, dass es, wir wussten, was wir können, wir wussten, wo wir hinwollen und was wir auch schon zu Anfang den Leuten geben können. Aber es war natürlich eine Reise, die wir da angefangen haben, wo wir auch viel Vertrauen hoffen mussten und wir dann quasi mit einem Team gestartet sind, die dann gemeinsam mit uns auch mitgewachsen sind. Und das war dann sehr, sehr schön anzusehen und mit der Zeit hat sich das relativ schnell rumgesprochen, dass wir dass es uns gibt und dass die Leute, die bei uns sind und mit uns angefangen haben, auch zufrieden und happy sind. Und wie es so ist, sind wir zum Teil auf Leute zugegangen und haben die angesprochen, ob Interesse besteht. Aber mittlerweile ist es auch so, dass dann auch Leute auf uns zukommen und fragen, ob noch Kapazität da ist und wir über eine Zusammenarbeit sprechen können.
Ja. Und wie teilt ihr euch dann intern das auf? Also du und Madina, ihr habt auch noch, glaube ich, andere Teammitglieder, ne? Also wie seid ihr aufgestellt sozusagen und welche Aufgaben löst ihr im Alltag? Was macht ihr den ganzen Tag?
Ja, also grundsätzlich, ich rede immer gerne von einer ganzheitlichen Betreuung. Das heißt, dass wir wirklich versuchen, den jeweiligen Rücken unserer Creator freizuhalten, dass die sich eigentlich nur noch um das Kreative kümmern können. Wobei wir auch in den Punkten verstärkt immer anbieten, dass auf unser Team zurückzugreifen ist und dass wir alle unsere Kapazitäten und Möglichkeiten zur Verfügung stellen. Wir haben ein Team aus, wir sind jetzt mittlerweile ein Team aus 5 Leuten, die quasi dann fast tagtäglich gemeinsam zusammenarbeiten. Wir haben die Talents aufgeteilt, also sowohl Madina hat dann ihre Talents, die sie dann intensiver betreut, als auch dann ich oder auch unsere Teammitglieder im Einzelnen. Und wir stehen allen immer zur Verfügung, aber ich glaube, es ist auch ein schönes Gefühl zu wissen, dass man einen jeweiligen Ansprechpartner hat. Und wir arbeiten sehr, sehr intensiv mit unseren Leuten. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass diese Aufteilung auch da ist, weil wir wirklich tagtäglich in Kontakt stehen. Wir telefonieren, schreiben regelmäßig mit unseren Creatoren. Und da wäre es, glaube ich, war es uns von Anfang an klar, dass es sinnvoll ist, diese Aufteilung dann einzuführen. Und da über das Ames-Team quasi hinaus haben wir dann ja eigentlich auch ein erweitertes Team aus Steuerberatern, Rechtsanwälten, und auch aus ganz vielen anderen Bereichen. Das steht natürlich unserem ganzen Team und unseren Creatoren auch zur Verfügung. Und das wissen die auch zu schätzen. Und das wird auch ausgeschöpft. Und da sind wir auch froh, dass wir diese Breite anbieten können. Und wie gesagt, das hat dann auch zu dem Konzept, was wir angedacht haben und auch leben wollten, musste es so sein, dass wir quasi auch diese Breite bieten. Und haben uns dann auch dementsprechend aufgestellt.
Und wenn ihr jetzt, im Endeffekt, wenn Brands sich bei euch melden, sozusagen, dann würden sie wahrscheinlich zuerst mal an den jeweiligen Manager, also zum Beispiel an dich, herantreten mit einem Kooperationswunsch oder vielleicht auch einfach nur einem, hey, wir würden gerne mal sprechen. Ne? Ich glaube, Creator XY passt zu uns. Kriegt der Creator das alles auch nochmal weitergeleitet? Habt ihr ein gemeinsames Postfach? Wie transparent ist das Ganze?
Also grundsätzlich, um das vorwegzunehmen, die letzte Entscheidung liegt bei uns im Team immer beim Creator. Mhm. Wir sind beratend, stehen wir bei jeder Entscheidung zur Seite. Wir sagen auch aufgrund unserer Erfahrung, in welche Richtung welche Entscheidung gehen könnte, welche Konsequenzen das mit sich ziehen könnte. Aber wir entscheiden nie über den Kopf hinweg. Und da wir das auch so handhaben wollten, war uns auch klar, dass Transparenz ganz, ganz, ganz großer Punkt bei uns sein wird. Und dadurch haben wir dann auch für uns den Weg gefunden, dass unsere Creator auch einen Zugang zu den jeweiligen Postfächern haben. Wir haben eine Umleitung dann quasi zu dem jeweiligen Ansprechpartner, aber der einzelne Creator weiß immer, was reinkommt, weiß immer, wer gerade irgendwie Interesse hat. Und mittlerweile ist es so, dass wir dann auch, mal kommt der Creator auf uns zu und sagt, hey, ich habe gesehen, da ist was reingekommen, was sagst du dazu? Oder ich sehe dann quasi dann direkt auch, was reinkommt, und gehe dann mit der Anfrage auf den Creator zu. Wir besprechen das Ganze und die weitere Vorgehensweise. Also wir sind da wirklich sehr, sehr eng im Austausch. Aber mittlerweile ist es wirklich so, dass ich sagen muss, dass ich auch froh darüber bin, dass ein sehr, sehr starkes Vertrauen auf Seiten der Creator da ist. Und wir da auch quasi gemeinsam im Team entscheiden mittlerweile. Und dass wir auch eigentlich zu 99% immer der gleichen Meinung sind.
Ja, oh, das ist doch eine schöne Erkenntnis. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es eben in der Zusammenarbeit auch super wichtig ist, dann natürlich dann im Endeffekt sich sehr gut zu kennen und sozusagen vielleicht schon natürlich dann vorauszudenken als Manager, ne, die Antworten zu erahnen. Merkst du, dass es gewisse, ich sag mal, Services von euch gibt, die besonders nachgefragt sind? Jetzt, wenn ich an mich denke, ich würde wahrscheinlich irgendwie beim Thema Steuer oder so sofort sagen, oh ja, bitte nehmt mir das ab. Oder ist es wirklich super individuell und jeder Influencer sozusagen braucht was anderes, eine andere Form von Betreuung?
Also ich glaube, du hast es schon angesprochen. Also Individualität ist ganz, ganz wichtig. Also es gibt keinen Weg X, der auf jeden Influencer passt. Und wenn man den jetzt geht und die Dinge befolgt, dann wird man der erfolgreiche Influencer. Sondern da geht es wirklich darum, wie ist der Mensch, was ist dem Menschen wichtig und auch dann auch angepasst auf seinen Content, dann auch auf seine Stärken und dann auch wiederum auf vielleicht jetzt nicht Schwächen, aber vielleicht die Dinge, wo er verstärkte Unterstützung braucht. Da ist der eine so, dass er sagt, wie du jetzt gerade gesagt hast, das Thema Steuern, könnt ihr mir da helfen? Oder dann gibt es auch andere Dinge, wie mal ein kreatives Loch, wo wir sagen, auch da stehen wir euch zur Verfügung. Wir können einen Feedplan erstellen, wir können über YouTube-Videos sprechen, über neue YouTube-Formate, Ideen, neue, jetzt aktuell auch neue TikTok-Ideen, was ist gerade in, was kann jetzt in die Trends kommen, vielleicht auch ein bisschen vorausschauend zu planen. Und da sind wir sehr, sehr eng im Austausch. Und wie du schon gesagt hast, das ist sehr individuell, aber uns war ein Thema sehr, sehr wichtig und das war das Thema Finanzen und Steuern. Und da haben wir auch ja quasi ganz am Anfang auch einen Workshop geplant für unsere Creator, wo wir alles zusammengetrommelt haben in Köln und da haben wir einen befreundeten Steuerberater ins Haus geholt und der hat dann einfach mal wirklich von klein auf den Leuten erzählt, worum es geht und er hat das so schön gemacht, dass das langweilige Thema Steuern für die Mädels und Jungs sehr schnell dann interessant wurde und immer mehr Fragen entstanden sind und uns war wichtig, da einfach aufklärend auch tätig zu werden. Das sind halt Bereiche, wo wir ein starkes Auge auch drauf legen und wir wollen einfach, dass sich die Leute auch rundum gut betreut fühlen.
Ja. Und dann, wenn es wirklich um die Gruppe der Creator geht, du hast eben schon gesagt, dass Fashion, Beauty, Lifestyle gerade so dominieren vor allem. Auf welchen Plattformen sind denn die Creator, die ihr gerade unter Vertrag habt oder die bei euch sind, vor allem aktiv? Ich schätze mal Instagram, YouTube, TikTok hast du gerade schon erwähnt.
Genau, also Instagram verstärkt, YouTube haben wir auch mit dabei und jetzt ist ja eigentlich verrückt, was gerade los ist bei TikTok und ich muss da auch wirklich sagen, ein großes Kompliment auch an unsere Creator, die da tagtäglich die Lust haben, auch Videos zu erstellen, Content zu erstellen und das macht, glaube ich, gerade auch in der aktuellen Zeit sowohl den Creatoren großen Spaß, in der Zeit, wo man viel zu Hause ist oder fast nur zu Hause ist und ich glaube auch, dass es den Zuschauern Spaß macht, da einfach mal von zu Hause diese snackable Videos dann sich reinzuziehen, abends nochmal von der Couch oder im Bett und das sind so die drei Plattformen, wo wir verstärkt unterwegs sind.
Ja, ich habe im letzten Jahr verstärkt also mit verschiedenen Artist-Managern auch gesprochen und da ging es dann wirklich immer so darum, seid ihr schon auf TikTok oder noch nicht? Und Anfang des letzten Jahres, da war es halt mehr so, ach, mal schauen, ne, ob das relevant wird und so Ende des Jahres war es dann schon mehr so, ja, wir sind jetzt auch da und es führt keinen Weg mehr dran vorbei. Was hast du, also wie ist dein Gefühl, leicht tun sich die traditionellen, vielleicht auch Instagram-Creator, die jetzt nicht traditionell täglich mit vertikal bewegt bilden, Formaten im 15-Sekunden-Modus irgendwie unterwegs sind, dort auch Fuß zu fassen. Also du hast schon gesagt, eine große Begeisterung ist da, aber ich könnte mir vorstellen, dass es schon auch eine kleine Umstellung ist, ne, was die kreative so oder Schaffenskraft angeht.
Ja, definitiv, weil also ich merke das auch bei unserem Team und bei unseren Creatoren. Es gibt ich würde schon fast behaupten, 90% unserer Creator fühlt sich da sehr, sehr wohl. Also die haben da diesen Switch sehr gut hinbekommen, ja. um sich auch dann auf TikTok einzustellen. Aber ich merke auch bei der einen oder anderen, es ist schon ein Unterschied zu Instagram, weil man, wie gesagt, man ist beschränkt, was die Zeit angeht. Man ist ja auch noch verstärkter, das Thema Entertainment wird da angesprochen und da geht es eigentlich nicht so stark um jetzt vermittle ich jetzt Wissen, vermittle ich jetzt Beauty-Tipps oder erzähle ich was aus meinem Leben, sondern da geht es darum, mit welchem lustigen Video kann ich jetzt die Leute zu Hause belustigen und ich glaube, das ist die größte Herausforderung und man muss sich dann auch ab und an mal, jetzt klingt jetzt ein bisschen hart, aber dann zum Affen machen, was aber ja dann auch am Ende des Tages sehr, sehr lustig ist und die Leute dann auch erfreut. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so die Herausforderung und man muss sich so ein bisschen damit anfreunden. Vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, der sich jetzt nicht da finden wird oder sich wohlfühlen wird, was auch gar kein Problem ist. Ja. Aber wie gesagt, also durchweg bei uns, glaube ich, können wir schon sagen, dass sich die Mädels und Jungs sehr, sehr wohlfühlen. Wir haben das natürlich dann auch in diesem Jahr versucht, die Leute dahingehend auch in der Form zu unterstützen, dass wir dann auch da wieder einen Workshop ins Leben gerufen haben, wo wir Vertreter von TikTok und Pinterest eingeladen haben zu uns ins Studio und haben dann auch unsere Creator eingeladen. Und dann haben wir ja hier knapp fünf 6 Stunden Workshops gehabt. Und ich glaube, dass das auch sehr, sehr wichtig war, um einfach auch die Plattform kennenlernen zu können. Und dass man auch mal von den Vertretern selbst ein Gefühl kriegt, okay, das ist gerade eine Nummer, die wird wahrscheinlich noch sehr, sehr lange uns beschäftigen. Und für die Leute, die sich da wohlfühlen, die sollten sich damit beschäftigen und sich auch da anmelden und sich mal ausprobieren. Und ich glaube, dass Experimentieren gerade das große Stichwort ist bei TikTok. Und da geht es gar nicht darum, mache ich jetzt was richtig oder mache ich was falsch. Man muss einfach gerade sich zurechtfinden mit der App, gucken, wie die Community dort reagiert, was ist das für eine Community, und dann wird sich mit der Zeit auch zeigen, wer dort weiterhin bleibt oder wer sich dann noch wieder auf die alten Plattformen führt.
Ja, das ist das Schöne, was du gerade angesprochen hast, dass es halt im Moment noch so eine Art Freifahrtschein gibt, auszuprobieren sozusagen. Ne? Also im Moment ist die Stimmung, finde ich, auch wirklich überall noch so, hey, wir sind hier alle Anfänger, in Anführungszeichen, oder lernen, damit umzugehen. Und selbst die alten Hasen sind erst ein Jahr dabei oder anderthalb. Das ist, finde ich, ein schönes Gefühl. Also selbst als User der Plattform sieht man das irgendwie, ne? Wie sich gerade alle so ein bisschen da neu finden.
Ja, definitiv. Ich glaube auch, dass tatsächlich TikTok ja eine sehr, sehr junge Zielgruppe anspricht und da auch, glaube ich, jetzt so das Schöne ist zu sehen, dass quasi die Leute, die von Instagram und YouTube kommen, jetzt auf die jungen TikToker treffen und sich vielleicht dadurch jetzt auch nochmal Synergien ergeben könnten. Und wir jetzt auch merken, dass TikToker auch bei Instagram relevant werden und auch umgekehrt. Und ich glaube, dass das sehr, sehr spannend werden kann in Zukunft.
Ich glaube auch, dass sich der Content langfristig noch anpassen wird und dass auch die traditionelleren Formate vielleicht von Instagram und YouTube rüberschwappen und auf TikTok halt neu interpretiert werden, aber im Grunde das Gleiche darstellen. Ne? Also ich habe jetzt schon die ersten Make-up-Tutorials im 15-Sekunden-Format oder so gesehen. Das gibt's ja auch, ne? Oder vielleicht länger. Ja. Alleine auch mit den Livestream-Formaten, die es jetzt gibt. Also ja, ist einfach eine sehr vielseitige Plattform.
Ich glaube auch, dass dass die beiden Plattformen nebeneinander existieren können. Natürlich kann ich jetzt nicht in die Zukunft schauen, aber ich glaube schon, dass es gewisse Unterschiede gibt und die dann auch klar machen, dass beide Plattformen miteinander auch weiterhin interessant sein können.
Eigentlich im Endeffekt jetzt auch so mit dem Blick auf zum Beispiel neue Plattformen, die auftauchen. Seid ihr auch noch auf der Suche oder habt ihr so vielleicht mit einem Auge noch den Blick auf andere Creator, die vielleicht zu euch passen würden und eure Gruppe ergänzen? Oder sagt ihr jetzt, hey, wir haben unsere Gruppe zusammen und mit denen machen wir weiter und vielleicht ergibt sich was, aber ihr seid jetzt nicht aktiv auf der Suche sozusagen nach vielleicht aufstrebenden Nachwuchstalenten?
Ja, das gehört ja, glaube ich, zu unserem Job, dass wir selber auch Instagram, TikTok, YouTube täglich konsumieren und natürlich stolpert man dann hier und da auch über Leute, die man vielleicht nicht auf dem Schirm hatte, kann man vielleicht auch schon Nachwuchs nennen und da gibt es sehr, sehr viele interessante Leute, die wirklich auch schon tolle Arbeit machen und wir beobachten definitiv den Markt und Madina und ich sind da auch auch auf dem Austausch. Ich muss aber auch dazu sagen, das habe ich auch schon erwähnt, dass durch unsere intensive Arbeit mit unseren Creatoren wir jetzt auch mittlerweile eine Kapazitätsgrenze erreicht haben, wo wir sagen, wir sind jedem einzelnen Creator auch verantwortlich deren Karrieren gegenüber und wir müssen dem auch gerecht werden. Und natürlich könnten wir jetzt auch versuchen, noch mit einigen anderen weiteren Creatoren zusammenzuarbeiten, aber wir wollen dadurch nicht, dass unsere Arbeit leidet. Und ich glaube, dass wir jetzt ganz gut aufgestellt sind, dass wir sehr happy sind mit dem Team. Und sollte sich mal was ergeben, dann lassen wir uns das nochmal durch den Kopf gehen und überlegen uns das, aber das muss dann auch für uns passen. Wir haben aber auch bei uns, hat sich so ein bisschen dieses so ein Aims-Feeling, für das fast schon behaupten, so etabliert, dass wenn man sich auch dann unser Team anschaut oder unsere Creator, es wirkt sehr einheitlich, es wirkt wie eine kleine Familie auch nach außen hin und deswegen gucken wir da auch verstärkt, wer passt da rein und wer könnte auch mit den anderen Creatoren vielleicht auch harmonieren.
Ja, das wäre nämlich auch so eine Frage, wie eng sind denn die Creator auch untereinander verbunden? Ne? Also kennen die sich alle persönlich? Du hast schon gesagt, klar, regelmäßige Workshops gibt es zum Beispiel gemeinsam, aber würden die auch in der Freizeit, falls sie im selben Ort sind, Zeit miteinander verbringen oder ist es eher so geschäftsmäßig eher wie Kollegen zum Beispiel? Wie kann man sich das vorstellen?
Also das ist relativ unterschiedlich. Also wir haben Mädels, die in Köln leben, die dann sich auch natürlich öfter über den Weg laufen. Wir haben aber auch die weiteren Creator verstreut deutschlandweit. Wir haben aus Stuttgart, München, Berlin. Wir haben jetzt auch jemanden aus der Schweiz. Und das macht es natürlich nicht so leicht möglich, dass man sich jetzt regelmäßig trifft. Aber wir merken schon, dass da ein Austausch da ist. Wir wollen natürlich auch, dass da ein Austausch da ist. Ob man das jetzt einen kollegialen Austausch nennt oder einen freundschaftlichen Austausch, da sind die Grenzen eigentlich relativ, relativ offen. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe als Beispiel, wo wir dann auch immer Updates reinsetzen und oder wenn mal ein Mädel eine Frage hat und sagt, hey, hat jemand einen Tipp dazu oder wie seht ihr das und das oder habt ihr auch das gleiche Problem wie ich? Ja. Ich will mir jetzt eine Kamera holen, habt ihr einen Tipp? Also da ist schon dann die Möglichkeit da, dass man sich gegenseitig austauschen kann, aber wir geben jetzt nicht vor, ich müsste jetzt miteinander auch eng sein oder wir müssen das jetzt nach außen hin vorleben, dass das passiert oder das passiert halt eben nicht, aber alle kennen sich, wie du schon gesagt hast, es gibt regelmäßige Treffen in Form von Workshops, von Events, von Kunden-Events und ja.
Ja, du hast es jetzt auch in den Ausführungen schon immer mal wieder angedeutet, so was für ein Skillset man braucht, um ein guter Artist-Manager zu sein. Wie würdest du das vielleicht zusammenfassen? Gerade auch wenn ihr zum Beispiel nach Nachwuchskräften sucht, die für euch vielleicht das Team verstärken können, auf welche Eigenschaften achtest du da?
Ja, diese Frage haben wir jetzt auch am Anfang natürlich gestellt, worauf ist zu achten oder was ist so, was macht einen guten Artist-Manager aus? Mittlerweile jetzt reflektierend will ich mir gar nicht anmaßen, definieren zu wollen, was macht einen guten Artist-Manager aus, was macht einen schlechten Artist-Manager aus. Ich glaube, dass ich gelernt habe mit der Zeit oder wir gelernt haben, dass es einfach verschiedene Wege gibt, wie man den Job vollziehen kann. Und wir haben für uns einfach den Weg gefunden, dass Transparenz für uns wichtig ist, dass der fast tägliche Austausch wichtig ist, um einfach auch nah dran zu sein am Creator. Dann haben wir festgestellt, dass wir auf beiden Seiten auch empathisch sein müssen. Also sowohl auf Seiten des Kunden als auch auf Seiten des Creators müssen wir auf die Bedürfnisse eingehen können. Aber wir arbeiten natürlich auch sehr eng mit dem Kunden zusammen und da müssen wir einfach ein offenes Auge und offene Ohren haben. Was ist jetzt das Ziel einer Kampagne? Was ist jetzt irgendwie das Ziel einer Zusammenarbeit? Und versuchen dann eben im Dialog mit beiden Parteien die bestmögliche Lösung zu finden. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Faktor in unserer Arbeit.
Ja. Ihr veranstaltet ja im Endeffekt auch viele Events und Workshops. Du hast es eben schon gesagt, sowohl mit den Creatoren, aber auch mit Partnern und Leuten aus eurem Netzwerk. Ich habe jetzt mal so die Überschrift darüber geschrieben, um die Professionalisierung im Influencer-Marketing voranzutreiben, sozusagen. Ne? Da kann es mal um Werbekennzeichnung gehen, aber vielleicht auch um andere Themen. Warum macht ihr das so ein bisschen so als Fragestellung? Warum hast du das Gefühl, da ist ein Need dafür da in der Branche, dass quasi Branchenteilnehmer sich ja so nicht sozusagen nur in Meetings hinter verschlossenen Türen, vier Augen treffen oder beim Mittagessen oder so dafür stark machen, sondern eben auch in großer Runde diese Themen diskutieren und platzieren?
Also ich kann halt immer nur im Kleinen, in Anführungszeichen, aus unserem Team heraus auch sprechen, dass wir intern einfach das Bedürfnis hatten, aufklärend tätig zu sein und keine offenen Fragen stehen zu lassen. Und wir wollten einfach auch, dass unsere Creator, wie gesagt, in den verschiedenen Bereichen informiert werden und nicht eigentlich abhängig von uns sind. Natürlich sind wir da, wir stehen immer zur Verfügung, aber es gibt auch ein Leben vielleicht nach der Instagram-Karriere oder nach der YouTube- oder TikTok-Karriere und da wollen wir schon, dass dann vielleicht rückblickend die Creator sagen, zum Glück haben wir das damals mit Ames gemacht, diesen Steuerworkshop, weil das betrifft mich jetzt gerade in meinem alltäglichen Leben und ich kann jetzt das Wissen für mich nutzen. Das war das eine. Dann ja, branchenübergreifend oder der Szene gegenüber haben wir einfach, das habe ich auch vorhin auch nochmal, das Thema Ellbogen angesprochen. Wir wollen halt gerne einfach in einer Art Austausch leben. Also wir würden uns freuen, wenn da auch weiterhin vielleicht noch eine größere Community, ja, Agenturen, Managements oder auch Creator sich findet und dass man sich austauschen kann, zusammenhalten kann, auch branchenübergreifend und haben dann auch relativ am Anfang unserer Zeit, da kam das Thema Werbekennzeichnung, Abmahnwelle und haben dann mit Ann-Kathrin Schmitz von Novalana Love die For Your Information Conference ins Leben gerufen, die wir dann einmal durchgeführt haben und das war eine Podiumsdiskussion mit einer Rechtsanwältin von der Kanzlei WBS, die du ja auch kennst, mit denen du auch schon ein Interview geführt hast und haben dann einfach den offenen Austausch angeboten und wir haben gemerkt, dass da wirklich der Need da war.
Ja.
Und dass die Leute da auf uns zukamen und meinten, dass sie das toll finden, dass wir da eine Plattform bieten, da die Möglichkeit bieten. Und wir würden das sehr, sehr gerne auch weiter verfolgen. Wir würden auch gerne da auch weitere Events in die Richtung planen. Aber es muss natürlich auch zeitlich irgendwie passen und da müssen auch einige andere Faktoren stimmen. Aber ja, wie du es auch schon so schön erkannt hast, es war uns schon immer so ein Bedürfnis, dass wir ja geschlossen auftreten wollten, auch mit anderen Leuten aus der Szene oder weiteren wichtigen Meinungsmachern aus der Szene.
Findest du insgesamt, dass die Branche, wenn man das überhaupt so platt zusammenfassen kann und sagen kann, insgesamt aber schon sehr gut vernetzt ist und sehr offen, dass es da genug Gesprächskanäle gibt?
Also wenn du aus unserer Sicht oder aus meiner Sicht definitiv ja. Also wir haben wir merken, dass wir schon auch die Möglichkeit haben, uns mit anderen Artist-Managern oder anderen Management-Agenturen austauschen zu können, weil wir da gute Verhältnisse haben. Wir haben auch über unser Netzwerk hinaus Kontakte zu weiteren Creatoren. Wir sind im regen Austausch mit unseren Kunden, mit Agenturen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und da werden immer wieder auch mal Themen, die gerade up-to-date sind, besprochen und nach Meinungen gefragt, wie jetzt jeweilig damit umgegangen wird. Also ich bin schon froh, dass da der Austausch da ist und kann da schon behaupten, dass da auch dass da auch die jeweiligen Leute aus der Szene offen dafür sind. Mhm. Ich finde nur vielleicht nochmal als Einwurf, wenn wir uns jetzt auf die Creator an sich jetzt einschränken, merke ich schon, dass da vereinzelt auch ja durch die Städteverteilung da auch so eine Community-Ordnung geschaffen wurde. Also ich merke zum Beispiel, dass die Leute aus Köln sehr, sehr eng sind und dass da so eine Art Community entstanden ist, aber dass zum Teil Leute aus München oder aus Hamburg mehr oder weniger so ein bisschen alleine dastehen und vielleicht in kleineren Gruppen die Möglichkeit haben, sich auszutauschen. Aber ich glaube, Köln ist da schon eine Vorzeigestadt, was das angeht, weil wir hier sehr, sehr viele Creator auch haben, die sich dann auch gegenseitig austauschen können.
Es ist faszinierend, ne, dass es dann trotzdem so lokale Effekte gibt, obwohl ja alle eigentlich im Netz präsent sind und auch vernetzt sind.
Ja,
aber ich habe das auch gemerkt. Also es hilft mir aus irgendeinem Grund, aber ich habe auch gemerkt, dass es mir hilft, dass ich zufällig in Köln wohne und diesen Podcast mache, weil einfach wahnsinnig viele Leute hier sind und deshalb auch Events stattfinden und so weiter. Ne? Aber trotzdem interessant, dass du das auch beobachtest.
Ein kleiner Werbeblock in eigener Sache. Diesen Podcast gibt es jetzt seit etwa einem Jahr und er ist im Grunde nur deshalb entstanden, weil ich 2019 ein Buch über Influencer-Marketing geschrieben habe und in der Recherche Gespräche mit Menschen führen wollte, die so viel mehr als ich in der Branche erlebt, gelernt und gesehen haben. Entweder weil sie selbst Influencer sind oder Agenturen führen oder was auch immer. Die Erkenntnisse aus etwa 15 Gesprächen sind alle mit in das Werk geflossen. Dieses Buch ist mittlerweile fertig geschrieben. Es heißt Influence – Erfolgreiche Online-Marketing-Strategien für Praktika und ist Ende 2019 im Haufe Verlag erschienen. Und man kann es kaufen. Zum Beispiel bei Amazon, Thalia und überall da, wo ihr auch sonst Bücher kaufen würdet. In den Shownotes zu jeder Podcast-Folge findet ihr einen entsprechenden Link. Ich muss es ja jetzt sagen, weil ich die Autorin bin, aber ganz ohne Hintergedanken bin ich wirklich sehr zufrieden mit dem finalen Ergebnis. Das Buch ist auch für mich heute noch eine tolle Mischung aus Ratgeber, Leitfaden und Praxisbeispielen geworden, mit dem ich sehr, sehr happy bin. Also, schaut es euch an, kauft es euch und jetzt geht's weiter mit dem Gespräch. Wie geht ihr denn jetzt mit den Creatoren, mit denen ihr in diesem engen Austausch seid und zusammenarbeitet, in der jetzigen Situation um? Also wir nennen das jetzt mal einfach grob Corona-Krise. Es ist eine sehr wirtschaftliche Lage. Viele Brands, zumindest so wie ich es erlebe, halt auch zum Beispiel bei den Kunden, die mit meiner Agentur arbeiten, da erlebt man auch so eine Art, ja, vielleicht bei manchen der Schockstarre. Erstmal wird alles eingefroren und auf Eis gelegt oder in Frage gestellt auch. Wie erlebt ihr das und wie arbeitet ihr sowohl mit euren Partnern auf Markenseite als auch mit den Creatoren im Netzwerk zusammen an diesem Problem?
Also ich glaube, dass der Zustand, den du gerade beschrieben hast, diese Art Schockstarre, die war für uns auch spürbar, aber es war noch relativ am Anfang, als es losging quasi. Ich weiß gar nicht, jetzt gar kein Zeitgefühl mehr, wie lange das jetzt hält, aber ich glaube, 4 Wochen müssen das jetzt sein, 4, 5 Wochen, wo es dann losging mit den ersten Einschränkungen. Und dann wurden die ersten Events abgesagt, dann wurden einige Kampagnen umgeplant oder verschoben. Und es war schon spürbar, dass ja in einem Großteil der Szene eine große Ungewissheit herrscht. Und als wir das gemerkt haben in den ersten Momenten quasi, war es uns erstmal ein Anliegen, mit unseren Creatoren erstmal uns auszutauschen und da auch erstmal nachzufühlen, wie denn da das Befinden ist, ob da irgendwelche Sorgen sind, wie da das Gefühl ist, ob da Fragen offen sind, irgendwie, worüber wir sprechen können, um einfach denen auch vielleicht Input zu geben. Natürlich sind wir keine Hellseher und wir hatten damals auch, waren auch irgendwie unter Schock und wussten nicht, in welche Richtung es geht. Aber in der Position, in der wir uns befinden, können wir uns leider nicht erlauben, irgendwie jetzt zu lange zu warten und zu verkriechen und dann die richtige Entscheidung zu treffen. Und deswegen haben wir dann den Angriff nach vorne gesucht und haben dann versucht, oder ja, nicht nur versucht, sondern haben es dann auch gemacht, mit unseren Creatoren quasi das Thema Sensibilisierung anzugehen und haben offen über den Virus gesprochen, haben über die Auswirkungen gesprochen. Dieses Thema Hashtag Stay Home war am Anfang ja auch, wurde auch groß gespielt über die sozialen Medien und uns war klar, dass wir gerne über die Reichweiten unserer Creator auch unterstützen wollen und auch die Gesellschaft dazu aufrufen wollen, sich auch an die Regeln zu halten und jetzt auch mal eine Zeit lang mal zu Hause zu bleiben, den Kontakt vielleicht auch zu den älteren älteren Menschen aus der Familie zu meiden. Und was mich sehr glücklich gemacht hat oder uns sehr glücklich gemacht hat, war zu sehen, dass wir eigentlich auch da in dem Punkt relativ schnell uns einig waren mit unseren Creatoren und die von sich selber auch gesagt haben, wir sehen da auch den Need und wir sehen da auch unsere Verantwortung, dass wir da jetzt vorangehen müssen und etwas dazu sagen müssen. Und das ist dann auch passiert. Und natürlich auch immer wieder im Austausch und es waren auch immer wieder Fragen offen. Aber ich muss auch ehrlich sagen, wir mussten uns dann auch mal dann von woanders die Gewissheit holen, was sagen wir jetzt oder was wird jetzt korrekt kommuniziert. Und du spielst auch so ein bisschen mit dem Feuer, weil du weißt ja auch, wie die Communities und in der Social Media Welt unterwegs sind. Die warten ja auch quasi nur darauf, dass man mal einen Buchstaben falsch setzt und dann beginnt schon der große Shitstorm. Und deswegen mussten wir uns absichern und dann haben wir das auch getan und dann ging es los, wie gesagt. Und jetzt sind wir im Nachhinein sehr, sehr froh, wie damit umgegangen wurde. Und jetzt hat sich das so ein bisschen eingespielt. Also natürlich war dann auch erstens das Thema Gesundheit sehr, sehr wichtig, aber dann ging es los mit Storytelling von zu Hause. Wie gehe ich damit um? Was für ein Content erstelle ich jetzt? Und ich glaube, dass das der wichtigste Faktor war oder ist aktuell in der Bewertung von Influencern. Wie geht man mit Kooperationen um und wie setzt man Kampagnen um? Und was mache ich grundsätzlich mit meinem Feed oder mit meinem Content? Und da haben wir einfach auch aktiv, wie gesagt, uns zur Verfügung gestellt, waren im Austausch. Aber unsere Talents oder Creator sind da selber auch sehr, sehr kreativ gewesen und haben da gute Lösungen gefunden. Und dann ging es auch los mit den ganzen Livestreams, Kochstreams, Fitnessstreams. Und da haben wir einfach dann gesagt, okay, was wir dann zur Verfügung stellen können, ist dann vielleicht mal ein Personal Trainer, mit dem wir mal zusammengearbeitet haben und haben dann Creator und Trainer zusammengebracht. Und so hat sich das dann so ein bisschen gefügt und entstand auch neuer Content, der sich dann auch etabliert hat. Und dann ging es eben mal nicht um tolle Events oder viele Reisen oder zu erzählen, dass man jetzt mal den Tag draußen war oder bei der Familie war. Und das hat sich jetzt so ein bisschen dann gewandelt. Und auf Kundenseite habe ich auch etwas Schönes feststellen können, und zwar, dass wir auch relativ schnell auch uns ausgetauscht haben. Und da war immer, hallo, wie geht's? Ja, Gott sei Dank gesund, und wie geht's dir? Und und dann ging's los. Ja, bei uns ist es jetzt gerade, steht Homeoffice an, wir stellen gerade das und das um und wir planen gerade das und das so ein bisschen um, und dann haben wir uns ausgetauscht. Und ich glaube, was uns so ein bisschen auch dann enger aneinander hat drücken lassen, war eben, dass uns diese Krise geeint hat, oder dass wir uns alle ja mit dieser einen Krise auseinandersetzen mussten. Und wir haben dann auch Input gegeben und gesagt, wie wir eigentlich auch gerne dann gewisse Kampagnen umplanen würden, damit dann auch diese Sensibilisierung auch in der Kooperation stattfindet. Gewisse Sachen haben wir dann auch abgesagt, gewisse Sachen wurden umgeplant oder dann verschoben. Und ich muss wirklich sagen, durchweg hatte jeder Kunde dafür Verständnis und war auch bereit, geschriebene Briefings umzuändern, weil wir gesagt haben, wir können das so in der Form ungern umsetzen oder wollen es nicht umsetzen. Und wir haben da auch angefangen, sehr, sehr eng zwischen Kunde, Creator und uns dann in der Mitte dann zu arbeiten. Und eigentlich war das jetzt rückblickend eine sehr, sehr lehrreiche Zeit. Und wie gesagt, wir sind da alle nochmal enger zusammengerückt.
Das finde ich einen sehr schönen Punkt.
Auch so eine vertrauensschaffende Zeit vielleicht, ne? Weil es ja gerade irgendwie für eine ganz tolle Art der Verbindung oder der Partnerschaft spricht, wenn man sich auch sagen kann, so, hey, das und das geht jetzt so nicht, ne? Und lass uns gemeinsam daran arbeiten, es vielleicht sensibler zu machen oder besser zu formulieren oder vielleicht auch ganz zu verschieben. Also das ist auch eine schöne Erkenntnis aus dieser Zeit, ne? Wenn man so gestärkt aus etwas hervorgehen kann.
Ja, definitiv. Ich glaube einfach, dass das Thema Solidarität da auch in unserer Branche so ein bisschen Einzug genommen hat und auch branchenübergreifend oder auch auf unsere Gesellschaft abgezielt, ist das ein Punkt, den wir hoffentlich auch nach der Krise mit uns nehmen werden. Und das konnte ich definitiv feststellen und spüren. Und ich glaube auch, dass zum großen Teil auch unsere Creator das spüren konnten durch ihre Communities. Und ich glaube, auch da ist man enger zusammengewachsen. Und ich bin gespannt, in welcher Form wir das mitnehmen können. Und hoffe, dass uns der Alltag nicht wieder einholen wird und wir diese Zeit vergessen werden. Aber ich bin, glaube ich, guter Dinge, dass diese Zeit uns sehr lange noch prägen wird, im positiven Sinne, was die Solidarität angeht. Aber natürlich dürfen wir da nicht außer Acht lassen, dass wir auch mit, dass das Thema Krise eng in Verbindung steht mit Virus und wirklich auch Menschen, die darunter leiden. Und das darf man nicht außer Acht lassen. Und da muss man noch einen großen Respekt vor haben.
Ja, das glaube ich definitiv und dass manche einfach mehr betroffen sind, gerade auch gesundheitlich und als Risikogruppe, als wir, die jetzt in Anführungszeichen einfach nur zu Hause sein müssen und warten oder im Homeoffice darauf, dass es vielleicht sich wieder normalisiert sozusagen. Ne? Also ich glaube auch, das vergesse ich selber auch manchmal so, wenn ich darüber nachdenke, wie werden wir später wohl zurückblicken auf diese Zeit, dass meine Perspektive da eine ganz andere ist als die von meinem Opa vielleicht. Ne? Also das ist einfach so.
Nur noch eine ganz kurze Geschichte, weil das heute auch, weil ich es heute erlebt habe, weil ich heute auch mit einem Kunden telefoniert habe und meine Ansprechpartnerin sitzt in Barcelona gerade und siehst dann die verschiedenen Perspektiven. Also es ist genauso, wie du sagst. Ich bin die letzten Tage oder Wochen dann gewesen, so ich möchte jetzt mal gerne wieder irgendwie auch mal unterwegs sein oder auch gerne mal wieder meine Eltern sehen oder auch gerne wieder mal mit Freunden im Restaurant sitzen und nach dem Telefonat hat sich das alles an mir gewandelt, weil ich dann mitbekommen habe, dass in Spanien gerade eine komplett andere Situation ist. Natürlich war mir das bewusst durch die Nachrichten und ich wusste, dass es die Leute etwas schwerer trifft. Aber das dann wirklich von einer Person zu hören, die dort lebt und wirklich nicht raus darf und auch nicht raus darf, um sich jetzt gerade mal vielleicht eine Cola vom Supermarkt zu holen, sondern sie muss dann wirklich auch eine große Einkaufsliste haben, um rausgehen zu dürfen und dann auch nicht mit ihrem Partner zusammen, sondern da muss man einzeln aus dem Haus gehen. Und das ist, glaube ich, dann auch ein Zustand, der dann noch mal extremer ist. Und der lässt mich dann auch noch mal unsere Situation gerade hier in Deutschland so ein bisschen einordnen. Und dann bin ich ganz froh, wenn wir dann ja noch die Möglichkeit haben, dann auch an die frische Luft zu gehen oder auch mal sich die Beine zu vertreten. Und das war für mich dann noch mal erstaunlich, das heute so zu hören.
Ja, definitiv. Und ich glaube, damit sind wir jetzt auch schon bei einer sehr schönen Überleitung sozusagen, weil es eben wirklich auch die Menschen gibt, die aktuell nicht rausgehen können, die drinnen bleiben müssen, um sich selbst zu schützen, um ihre Mitbewohner zu schützen, um die Leute in ihrem Umfeld zu schützen, was auch immer, ne? Also die eingeschränkt sind. Ich erlebe das selber bei meinem Opa zum Beispiel, der auch im Pflegeheim ist und bei denen gibt es mehrere Häuser sozusagen auf dem Gelände und in einem Haus ist Corona und die anderen sind jetzt quasi im Lockdown, beziehungsweise alle Häuser, damit sich das nicht weiter ausbreitet und alle Mitarbeiter sind dort im Schichtbetrieb sozusagen und es ist so eine ganz eingeschränkte Möglichkeit überhaupt noch des Zusammenseins, ne? Also in einem Umfeld, wo Leute ja generell schon wahrscheinlich weniger sozialen Austausch haben, als es jetzt wir haben, die so noch mitten im Leben stehen und also denen geht es allen gut, ne? Aber es ist, glaube ich, eine sehr belastende Situation und deshalb umso schöner, dass wir jetzt über eine Aktion sprechen, um im Endeffekt diesen Menschen so ein bisschen, sie abzulenken, ihnen zu helfen oder zu zeigen, dass sie nicht alleine sind in dieser Lage. Das ist eine Aktion, die ihr auch unter anderem unterstützt. Du hast es eben schon angesprochen. du siehst, und ich kann das nur unterstützen, Leute mit einer Reichweite auch in der, nicht nur in der Verantwortung, aber auch so in der Rolle einfach oder in der Möglichkeit, die sie haben, diese Reichweite einzusetzen, um im Endeffekt positive Dinge zu bewirken oder auch zu unterstützen oder auf Dinge aufmerksam zu machen, die die Aufmerksamkeit verdienen. Und da habt ihr eine sehr schöne Aktion, die ihr unterstützt, die heißt Stift und Papier. Magst du mal ein bisschen darüber sprechen, was sich hinter diesem Namen verbirgt und was da in den letzten Wochen so passiert ist für alle, die das nicht mitbekommen haben?
Ja, also es ist tatsächlich eine sehr, sehr verrückte Zeit, die wir jetzt erleben, auch mit der Aktion Stift und Papier. Es hat eigentlich im Grunde genommen angefangen mit einem Freund von mir hier aus Köln, der sich auch ausgetauscht hat mit drei, vier anderen Jungs und über eine Idee gesprochen hat, die durch seine Arbeit auf der Pferderennbahn als Geschäftsführer der Pferderennbahn in Köln ergeben hat. Leider habe ich heute eine Nachricht erfahren, die jetzt die Geschichte, die ich jetzt erzähle, etwas traurig macht, weil derjenige, der Initiator war des Ganzen, der 99-jährige Hein Bolo, heute leider verstorben ist. Und er war quasi ja so mit der Grund oder der Grundstein der Idee für die Aktion Stift und Papier. Ich würde dann einfach mal ausholen und mal erzählen. Also der Philipp hat eine Aktion gestartet über Facebook. Das war erstmal bevor wir quasi Stift und Papier ins Leben gerufen haben. Und hat im Sinne von Hein Bolo die Rennbahn-Community aufgerufen, sich gerne über Facebook melden zu können und die Adresse von dem lieben Hein Bolo erfragen zu können, beziehungsweise die Adresse von seiner Pflegeeinrichtung. Mhm. Und das war gedacht als eine nette Aktion, um ihm vielleicht mal ein, zwei Briefe zusenden zu können. Und dann ist es so geendet, dass er einen Karton voll Briefe erhalten hat, Strauß Blumen und wirklich ganz, ganz viele tolle Fotos und Nachrichten. Und die Reaktion von Hein Bolo aus der Einrichtung hat den Philipp dann so emotional auch erschlagen fast, dass er mich dann auch angerufen hat und gesagt hat, hey, wir sind gerade hier, wir haben gerade die Aktionen gemacht und haben das und das Ergebnis gerade erhalten. Und das hat mich so berührt, dass ich mal vielleicht das ausloten möchte, ob man das größer spielen kann. Weil ich glaube, das, was Hein Bolo durchmacht oder durchgemacht hat, das machen, wie du auch schon gesagt hast, ganz, ganz viele Menschen in Deutschland durch. Und dann, gesagt, getan, haben wir uns hingesetzt und jeder hat so ein bisschen seinen Input gegeben. Also wir sind jetzt mittlerweile ein Team aus 8 Leuten. Ist eine Juristin dabei, weitere Unternehmer sind dabei. Wir haben Schauspieler mit an Bord, die wirklich aktiv jetzt auch bei dem Projekt mitarbeiten. Und dann kam der Philipp auch relativ schnell auf den einfachen Namen Stift und Papier. Mhm. Und dann ging's los. Dann haben wir die Aktion konzipiert und ins Leben gerufen und konnten Gott sei Dank auch mit Unterstützung von meinem Bruder, der dann auch mit einigen Fußballern aus seiner Agentur gesprochen hat, unter anderem den Fußball-Bundesligaspielern Emre Can und auch Nuri Sahin. Wir hatten dann auch durch weitere Kontakte aus unserem Team den Kölner Torwart Timo Horn mit an Bord, Tore Schüllermann, den man auch aus dem Fernsehen kennt. Und durch diese prominente Unterstützung, die wir relativ früh hatten, ging es sehr, sehr schnell los, dass die Aktion an sich viral ging, wir eine mediale Aufmerksamkeit bekommen haben und haben dann in sehr, sehr vielen Medien stattgefunden. Das ging dann los mit dem Express, mit der Bild, fußballspezifisch dann Sport1, Sky Sports und bis dann jetzt letzte Woche Mittwoch dann ein Bericht bei Stern TV kam. Mhm. Und jetzt waren wir am Wochenende wieder in der Süddeutschen Zeitung, wurden wieder in einem Interview von Emre Can bei Bild erwähnt und wir kriegen sehr, sehr viele Anfragen für weitere Interviews und weitere Artikel und wir sind jetzt, heute habe ich jetzt noch vor unserem Podcast ehrlich gesagt nochmal das Team angerufen und nach der aktuellen Zahl gefragt und wir haben jetzt mittlerweile 3.400 Briefe vermittelt und haben aber eine Warteliste von knapp 8.000 Leuten, die einfach darauf brennen, Briefe zu schreiben und weitere Menschen glücklich machen zu können. Und wir sind sehr froh, dass wir es gemacht haben und dass wir jetzt auch das Team haben, das wir haben. Und es ist wirklich spannend zu sehen, dass jeder aus seinem eigenen, aus einem eigenen Bereich kommt, auch noch seine alltäglichen Aufgaben hat, aber sich jetzt tagtäglich auch ehrenamtlich diese Zeit nimmt, um diese Aktion weiter voranzutreiben. Und das ist schön anzusehen und es tut auch gut, jetzt auch bei so einer Aktion mitwirken zu können.
Ja.
Entschuldigung, nicht ins Wort, weil auch dazu sagen, dass ich da auch die volle Unterstützung von meinem Team auch habe hier von Ames und wir da jetzt auch regelmäßig Calls nur wirklich für die Aktion Stift und Papier jetzt auch dann einhalten und terminieren und jeder da jetzt auch aus unserem Team da mithilft und mitwirkt und ja, es ist wirklich sehr, sehr spannend, das mit anzusehen, wie begeistert die Menschen damit machen.
Sehr schön. Arbeiten einzelne Creator von euch dann auch mit an der Aktion und teilen das mit ihrer Community oder ist es erstmal vor allem so, dass ihr als administratives Team sozusagen eure Kraft da reinwerft?
Also es war tatsächlich so, dass wir am Anfang auch uns natürlich Gedanken gemacht haben, vor allem durch meinen Part jetzt auch bei Ames, was kann ich mit reinbringen, was kann ich jetzt quasi noch auch von Mehrwert bieten für die Gruppe oder für die Aktion und da war es dann und waren wir uns natürlich schnell einig, dass das Thema Social Media Marketing dann quasi in unseren Aufgabenbereich fällt und dann war es so, dass wir auch die Idee intern gepitcht haben oder und unseren Creator noch erzählt haben und dann ja haben auch einige dann aus freien Stücken direkt auch von der Aktion erzählt, haben sich tatsächlich auch ohne zum Teil, dass ich es wusste, auch für die Aktion angemeldet und beworben und haben dann auch Brieffreunde zugeteilt bekommen und selber auch Briefe geschrieben und war natürlich eine große Hilfe, damit es auch über unsere Reichweite von Ames dann quasi gepusht wurde, aber auch ein Emre Can mit knapp 3 Millionen Abonnenten, Nuri Şahin mit knapp 800.000 Abonnenten, die dann auch Posts wirklich dann in den Feed reingesetzt haben, Stories gemacht haben und über die Aktion erzählt haben. Es war natürlich hilfreich, damit die Aktion auch über Social Media gepusht wird, viral geht und es war eine große Hilfe, damit ganz, ganz viele Menschen schnell von der Aktion mitkriegen.
Was ich sehr, sehr schön und wunderbar und charmant finde an dem Ganzen, ist, dass ja im Endeffekt Social Media und digitale Kanäle dafür genutzt werden, um etwas sehr Analoges sozusagen den Leuten näher zu bringen. Nämlich dieses so, nimm einen Stift in die Hand und schreib einen Brief, ne, nimm dir die Zeit und schick ihn ab, bring ihn zur Post. Also so was sehr Händisches, ne? Wo man, glaube ich, auch nochmal so eine ganz andere Form wie nenne ich das, von Herz irgendwie reinpacken muss oder so, ne, diese Zeit, die man sich nimmt und ja, dann auch so, jedes Wort hat mehr Gewicht, wenn ich es hinschreibe, ne, kann es, also sieht blöd aus, wenn ich es jetzt wegradiere oder so, wenn ich es eine Kollegin geschrieben habe, durchgestrichen, also man setzt sich viel bewusster wahrscheinlich damit auseinander, so einen Brief zu schreiben, ne, und das ist so was sehr Erfrischendes, anderes irgendwie in der heutigen Zeit auch.
Ja, also ich glaube, das habe ich jetzt auch vor allem auch mit der Zeit mit Stift und Papier jetzt auch, habe ich mir auch meine Gedanken gemacht und es ist definitiv so, dass in Zeiten von WhatsApp, von Instagram DMs, Facebook Messengern, dass man kurze Sätze schreibt, dass man schnell abschickt, gar nicht mehr drüber schaut und sich natürlich jetzt auch gar nicht mehr die Mühe machen muss, irgendwie große, lange Texte zu schreiben. Bei einem Brief ist das ganz anders, also du musst wirklich auch in dich gehen, du musst dich auch ein Stück weit mit sich selber auch mal beschäftigen in dem Moment, dass du auch mal überlegst, okay, was schwirrt mir jetzt gerade so in meinem Kopf rum und was schreibe ich jetzt gerade, vor allem einer fremden Person, die mich gar nicht kennt, die den Brief auch erst in 3-4 Tagen kriegt. Also das ist ja nicht so, dass du jetzt was schreibst und dann taggleich eine Antwort drauf kriegst, sondern du musst dann quasi Vorarbeit leisten und dann etwas formulieren, wo du dann auch in 3-4 Tagen dann weißt, okay, das kriegt eine Person in die Hände, die kennt mich nicht, aber der würde ich gerne was über mich erzählen. Und ich vergleiche das sehr, sehr gerne mit einer Art von Tagebucheintrag, weil man dann auch wirklich tatsächlich ja etwas über sich berichtet und dann vielleicht auch Dinge von sich feststellt oder Dinge von sich dann auch mit einbringen kann, die einem ganz lange vielleicht nicht mehr so bewusst waren, weil man in dieser schnelllebigen Zeit von durch Social Media auch, durch die Handys, iPads und ja, durch die ganzen Dinge, die und den Alltag wirklich auch ja vereinfachen. Ich möchte das jetzt gar nicht wertend behaupten, aber es ist definitiv so, dass ich glaube, dass uns mal 1-2 Schritte zurückzutreten von dem Ganzen sehr, sehr gut tun.
Ja. Du hast gerade schon gesagt, eure Warteliste ist sehr lang. Wie könnten denn jetzt Hörer, die gerade zuhören und die Aktion generell unterstützenswert finden und sie toll finden und unterstützen möchten, euch helfen?
Also wir freuen uns natürlich, wenn noch mehr Menschen von der von der Aktion mitbekommen und sich informieren auf unserer Instagram-Seite, auf unserer Homepage. Die Leute, die schon dabei sind oder die jetzt auch Brieffreunde zugeteilt kriegen, uns weiter markieren, weil das passiert wirklich auch sehr, sehr fleißig und da sind wir sehr, sehr froh, dass wir auch jetzt mittlerweile eine eigene Community haben, die uns regelmäßig taggt beim Briefe schreiben, beim Briefe einwerfen, beim Briefe wieder erhalten und wir kriegen tolle Nachrichten, wir kriegen tolles Feedback, sehr, sehr viel Liebe und da freuen wir uns, wenn das so weitergeht und wir da weiter im Austausch bleiben. Was uns aber sehr, sehr stark am Herzen liegt und wo wir auch wirklich auf große Hilfe angewiesen sind, sind weitere Einrichtungen und das deutschlandweit. Und deswegen würden wir uns freuen, wenn jemanden kennt, der Kontakt hat zur Einrichtung oder vielleicht der selber auch in einer Einrichtung arbeitet oder es würde auch reichen, wenn gerade bei einem in der Nachbarschaft gerade um die Ecke eine Einrichtung ist, wo er sagt, hey, da laufe ich jeden Tag dran vorbei. Ich kenne den Namen, ich kenne die Adresse und ich kann das kurz rüberschicken. Dann freuen wir uns darüber und unser Team würde dann sich vorstellen und unsere Idee vorstellen und dann würden wir uns freuen, da unser Portfolio weiter ausbauen zu können. Die Rückmeldung von den Einrichtungen, mit denen wir bisher zusammenarbeiten, ist wirklich sehr, sehr positiv und sehr schön. Und ich glaube, dass auch weitere Einrichtungen sehr froh werden, wenn wir da gemeinsam zusammenarbeiten könnten.
Also tatsächlich Altenpflegeeinrichtungen sozusagen, damit ihr noch mehr Menschen zusammenbringen könnt, die dann diese Briefe erhalten sozusagen, ne?
Genau, also wirklich, also Pflegeeinrichtungen, Altersheime, auch Hospize oder auch Einrichtungen für weitere Menschen, die eben unter dieser sozialen Vereinsamung gerade leiden. Und das ist auch das Stichpunkt unser Slogan, wir gemeinsam gegen die soziale Vereinsamung und darum geht es bei der ganzen Aktion. Und es geht quasi da auch gar nicht verstärkt um die Corona-Zeit, sondern es soll auch darüber hinaus weiterwirken. Und wir haben von Anfang an auch die Aktion nachhaltig angelegt. Du wirst bei uns auf der Homepage oder in Beiträgen auf Instagram das Wort Corona nicht finden. Das verwenden wir gar nicht in dem Zusammenhang, weil soziale Vereinsamung auch vor Corona schon ein Problem war und wir wirklich durch diese Zeit oder dadurch, dass wir jetzt auch durch Corona zusammengefunden haben für die Aktion, wir weiterhin auch nach der Krise diese Problematik bekämpfen wollen.
Das wäre tatsächlich auch meine nächste Frage gewesen, wie ihr euch aufstellt sozusagen für die Zeit nach dieser akuten Krise, wo wir das alle sehr präsent als Thema sozusagen erleben, dass es Menschen gibt, die in sozialer Isolation leben. Und ich finde es super, dass ihr das auch weiterdenkt, als jetzt nur bezogen auf diese gesundheitlichen Einschränkungen sozusagen oder diesen Schutz aus gesundheitlichen Gründen. Weil ich auch in letzter Zeit, ich glaube im letzten Jahr oder so, ist mir das Thema das erste Mal begegnet. Da habe ich mich das erste Mal mit dem Problem der Einsamkeit tatsächlich auseinandergesetzt. Und ich habe die Prozentzahl gerade leider nicht im Kopf, aber es ist eine unfassbar hohe Zahl von Deutschen, die sagen, ja, ich fühle mich oft einsam oder ich würde mich als einsamen Menschen bezeichnen. Ne? Und wie sehr einen das psychisch auch belastet, für wie viele Krankheiten das auch tatsächlich verantwortlich ist oder so. Ne? Die Einsamkeit an sich, das ist wirklich enorm. Und gerade, wenn man so in die Zukunft blickt, ne, einer alternden Gesellschaft, die wir halt einfach sind, ne, mit gewissen Problematiken so in der Demografie oder in der sozialen Entwicklung, das ist echt ein Zukunftsthema, wenn man das so nennen will, oder ein Thema, das uns in der Zukunft noch sehr beschäftigen wird.
Ich muss aber auch dazu sagen, dass da gebe ich dir vollkommen recht und das aber auch beide Seiten davon schön profitieren können. Also es gibt natürlich ist der Need stärker bei der älteren Generation gerade da, weil die jetzt nicht die Möglichkeit haben, gerade in Kontakt zu treten mit fremden Menschen, wie wir es vielleicht haben. Wir lernen tagtäglich neue Menschen kennen und haben die Möglichkeit, uns auszutauschen. Aber es gibt sehr, sehr viele Leute, die in den Einrichtungen leben, die vielleicht jetzt auch keine Familie gerade haben, die besuchen können und sehr, sehr froh sind, auch jetzt neue Menschen kennenlernen zu können und im Austausch zu sein. Und auf der anderen Seite, wenn der Ball dann zurückgespielt wird, können auch die Menschen davon profitieren, die jetzt nicht unbedingt in den Einrichtungen leben, aber auch der vielleicht der jüngeren Generation angehören, ja, vielleicht auch gerade an einem Punkt in ihrem Leben sind, wo sie nicht weiter wissen, nicht die Möglichkeit haben, vielleicht von jemandem, der noch eher mehr Erfahrung im Leben gemacht hat, einen Rat anzunehmen oder mal einen von einem Weg zu hören, der gegangen worden ist. Und Und da kann man sich, glaube ich, sehr, sehr schön austauschen. Und ich glaube, dass diese Brücke zwischen den jungen, zwischen der jungen Generation und der älteren Generation durch die Briefe da auch verstärkt ja, gebaut werden kann.
Ja. Ja, definitiv. Und ich finde es also generell einfach im Moment sehr, sehr schön, wenn wir jetzt so auf die positiven Seite dieser Zeit blicken, wirklich zu sehen, wie, ja, wie die sozialen Netzwerke uns sozusagen helfen, uns einerseits abzulenken, uns zu informieren, ne, so ein gemeinsames Miteinander irgendwie zu erleben und dann eben auch solche Lösungswege sozusagen zu finden und Neues zu schaffen. Gibt es noch andere Aktionen, die dir so in der letzten Zeit aufgefallen sind, wo du sagst, so von außen betrachtet jetzt vielleicht, boah, echt cool, was die Leute so auf die Beine gestellt haben und wie sie jetzt sozusagen in der Krise Antworten finden?
Ja, also wie du es schon angesprochen hast, ich glaube, dass da sehr verstärkt auch über Social Media wir auch Teil sein konnten von vielen tollen Aktionen. Aber wenn wir jetzt mal so ein bisschen aus der Social Media Blase hinausblicken, gab es schon hier und da auch wirklich interessante Aktionen, wo ich gemerkt habe, dass da auch wieder Solidarität ein starkes Thema war. Ja, da fällt mir gerade ein, die Aktion von McDonald's zum Beispiel, die für all die dann, ich weiß es gar nicht mehr so ja. genau, aber ich glaube so 18.000, 19.000 Mitarbeiter zur Verfügung gestellt haben und die dann auch im Einzelhandel ausgeholfen haben. Und ich glaube, dass das auch ein schönes Zeichen war, zu sagen, okay, wir halten auch in diesen Zeiten zusammen und man hat für die Arbeiter eine Möglichkeit gefunden, weiterhin berufstätig sein zu können. Es war eine Hilfe für den Einzelhandel, jetzt in dem Fall für Aldi. Und das war eine schöne Aktion, die ich so mitbekommen habe. Aber auch ja, Quarantänehelden, die in Aktionen, eine Aktion, die auch durch die Zeit ins Leben gerufen wurde, wo es ganz einfach darum ging, in der Nachbarschaft einfach zu schauen, wo können wir behilflich sein, für wen können wir einkaufen gehen, wer kann gerade nicht vielleicht aus dem Haus gehen, weil er zu einer Risikogruppe gehört und das wurde auch verstärkt dann auch über Social Media gespielt, betrifft aber auch dann auch quasi das Offline-Leben und ich glaube, dass das so sehr, sehr schön, das hast du jetzt auch angesprochen, sehr, sehr schön erkennbar ist durch die Krise, dass ganz viele Aktionen offline und online verbindet.
Sehr, sehr schön. Wenn wir unseren Blick mal jetzt in die Zukunft werfen, was denkst du denn, wenn wir jetzt nochmal wieder also wirklich zurück auf den harten Kern des Influencer-Marketings schauen, wie unsere Branche sich durch diese Krise schlagen wird? Wie sieht das Ganze vielleicht so in einem Jahr ungefähr aus? Stehen wir noch genauso da wie vorher oder wird es Veränderungen geben, maßgeblich durch die Krise beeinflusst?
Also grundsätzlich tue ich mich immer bei Thesen schwer oder in die Zukunft zu blicken schwer, weil wir auch in einer sehr, sehr schnelllebigen Branche leben. Und da ist eigentlich langfristig planen nicht so einfach möglich, weil sich tagtäglich schon etwas ändert und wir sehr, sehr dynamisch sind in der Branche. Aber natürlich habe ich mich auch mit dem Thema auseinandergesetzt oder muss mich auch aufgrund meiner Arbeit damit beschäftigen. Und ja, wir gehen wir jetzt durch eine ja, sehr verrückte Zeit. Wenn mich jemand von einem halben Jahr gefragt hätte, wir leben bald in einer Pandemie, dann hätte ich dem wahrscheinlich den Vogel gezeigt. Aber ich glaube schon, dass sich viele Dinge verändern werden, auch bei uns in der Branche. Ob sie jetzt positiv, negativ sein werden, das wird sich zeigen, aber ja, meine erste These würde sein, dass sich quasi, das stellen wir jetzt schon fest, Offline-Events komplett verändern werden. Also ja. Die werden ja jetzt zum Teil komplett schon abgesagt oder verschoben. Aber ich glaube, dass durch die Krise jetzt auch man feststellt, dass man durch die heutige Technologie oder durch die Möglichkeiten, die wir haben, ja, eventuell ist dann auch das umgemünzt wird auf Online-Events. Also als Beispiel, wir haben jetzt das Glow-Wochenende, wurde ja dann auch durch die Krise abgesagt, das in Nürnberg stattgefunden hat. Ich glaube, Anfang April war das. Und die haben relativ schnell erkannt, dass die jetzt nicht sagen, wir sagen das ab oder verschieben das, sondern haben dann Instagram-Livestream gestartet über das Wochenende und trotzdem dann weiter über die relevanten Beauty-Themen gesprochen, tolle, interessante Creator eingeladen. Und ich glaube, dass das Schule machen wird und dass sich da sehr, sehr viele Leute auch mit diesem Thema auseinandersetzen müssen und werden und wir vielleicht weniger Offline-Events erleben werden und verstärkter dann noch auf Online-Streams umschwenken werden. Vielleicht wird es auch irgendwann noch eine weitere Plattform geben, die sich dann nur mit Online-Events oder Online-Streams ja, spezifischer beschäftigen wird.
Ja.
Ja, dann, ja.
Gerne, schieß los, genau. Ja. Du hast nämlich auch Hausaufgaben bekommen, wie viele Gäste hier, ja. So mit so Grundsatzthesen für die Zukunft, also vielleicht auch losgelöst von der Krise. Schieß gerne los.
Ja, nicht, dass die Menschen jetzt denken, dass ich tagtäglich mich mit Thesen beschäftige. Ich habe mich schon da, ich habe mich da schon so ein bisschen damit auseinandergesetzt, weil die liebe Alina mich auch darum gebeten hat. Deswegen, ja, bin ich auch auf die, bin ich auch noch auf eine weitere These gestoßen, die jetzt vielleicht auch so ein bisschen, wo ich mich vielleicht auch ein bisschen aus dem Fenster lehne, aber ich glaube, dass sich jetzt so ein bisschen auch die Spreu vom Weizen trennen wird, weil wir auch feststellen mussten, dass quasi der Content nicht mehr so einfach den Leuten in den Schoß geworfen wurde, sondern dass jetzt Storytelling sehr, 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 sehr wichtig geworden ist. Und da werden, glaube ich, auch ganz viele Kunden haben das sehr, sehr genau beobachtet und den Markt auch wirklich unter die Lupe genommen und geschaut, okay, wer kann Krise, so blöd das klingt, und wer kann aber auch kreativ sein in der Not. Und ich würde fast schon behaupten, vielleicht eine Art Reinigungsprozess geben in der Szene, wo sich ein neues Portfolio an relevanten Creatern erstellen wird. Zum einen aus den Leuten, die schon sehr, sehr lange dabei sind, aber auch durch TikTok, die jetzt auch verstärkt dann auf Instagram auch sich weitere Reichweiten aufbauen werden und auch an Relevanz gelangen werden. Und ich glaube, dass das sehr, sehr spannend wird zu sehen, okay, wer sind denn so die neuen Leute, mit denen wir uns beschäftigen müssen in der Szene? Und ich habe das Gefühl, dass sich das gerade so ein bisschen entwickelt und dass wir bald auch uns über neue Gesichter freuen können.
Ja.
Oder auf neue Gesichter freuen können. So.
Ja, bezogen auf die Influencer definitiv, das glaube ich auch. Ich finde es sehr interessant, das nochmal so aus Perspektive von einem Artist Manager selber zu hören, dass du da auch so drauf blickst.
Ja, also ich merke das ja, wie gesagt, jetzt, wie ich schon erwähnt habe, dass sich da einiges tut, und ich bin gespannt, was die Zeit mit sich bringt. Ich bin gespannt, wie sich die Szene an sich entwickeln wird. Aber ich glaube, und das auch nochmal wirklich dann als mein Schlusswort jetzt für den Ausblick jetzt zu setzen, was ich wirklich positiv nochmal hervorheben möchte, und ich hoffe, dass das auch weiter Bestandteil bleiben wird, ist diese Solidarität und dieses enge Zusammenrücken, was ich jetzt feststellen konnte. Und ich würde mich freuen, wenn dieser Austausch weiterhin so offen da sein wird, sowohl auf Kundenseite als auch mit weiteren Leuten aus der Szene und aus der Branche. Und wenn wir das mitnehmen können und da gestärkt aus der Szene rausgehen können, dann werden wir auch weitere Krisen, die vielleicht kommen werden, auch ganz anders angehen können und sind dann vorbereitet und wissen, dass wir gemeinsam auch dann vieles bestehen können oder überstehen können.
Mhm. Ja, ich fände das eine sehr, sehr schöne Vision, und ich glaube sogar, dass die Partnerschaften sozusagen, die jetzt gefestigt wurden in der Krise, die gehen auf jeden Fall gestärkt daraus hervor. Was das für alle quasi neuen Partnerschaften in der Zukunft bedeutet, das muss man dann sehen, ne, ob sich das irgendwie groß verändert, aber ich glaube auch, diese Beziehungen, die jetzt gefestigt wurden, die gehen stärker oder besser daraus hervor. Und,
definitiv. Also davon gehe ich auch aus. Und wie gesagt, ich bin gespannt, was da passiert. Aber ich habe mir ja auch, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, auch nochmal, ist es mir in den Kopf gekommen, dass mich auch mal interessieren würde, von jemandem wie dir, die sich auch tagtäglich oder auch sehr stark mit der Szene auseinandersetzt, mal zu erfahren, ja, wie siehst du das Ganze oder wie erlebst du aus deiner Sicht quasi gerade die aktuelle Zeit? Und vielleicht kannst du uns auch mit der einen oder anderen These jetzt erfreuen.
Ja, sehr, sehr gerne. Genau, ich habe das mir heute Nachmittag auch mal ein bisschen überlegt. Also hatte auch Vorbereitungszeit. Und ich finde es immer gar nicht so einfach, weil ich das Gefühl habe, dass das Influencer-Marketing unfassbar vielfältig ist. Na klar, ne? Und ich habe halt mit super vielen Köpfen zu tun, die immer so aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln kommen. Und da hat jeder immer seine eigenen Eindrücke und Visionen der Zukunft sozusagen. Deshalb fällt es mir immer mega schwer, das so runterzubrechen auf wenige. Bei mir ist es aber tatsächlich im Moment so, wenn ich es jetzt erstmal aus der Corona-Brille betrachte, die uns gerade allen irgendwie auf der Nase sitzt, dass ich deinen Punkt auf jeden Fall unterstützen würde und auch aufgreifen würde. Ich würde es aber sogar eben noch erweitern auf die, ich nenne es jetzt mal die Dienstleister oder die Unternehmen in der Branche sozusagen, ne? Also jetzt nicht die Creator, sondern die Agenturen, die Plattformen, die Tool-Anbieter, die Technologielösungen, die Software-Anbieter, die sich in den letzten, ich sag mal, 10, 5 bis 10 Jahren entwickelt haben rund um den Erfolg dieser Disziplin eben, dass die genau das Gleiche erleben werden. Und das habe ich lustigerweise damals schon in meinem Buch hingeschrieben. Da hatte ich nämlich am Ende so einen kleinen Ausblick, für den ich überhaupt keine Zeit mehr hatte und den dann einfach nur runtergeschrieben habe und dachte, okay, Blick in die Zukunft, was wird wohl passieren? Und dann war mir auch sehr bewusst, dass wir gerade, also ich habe das geschrieben vor ziemlich genau einem Jahr oder im Sommer 2019, dass wir gerade auf so eine beispiellose Aufwärtskurve blicken oder auf so eine Boomphase einfach, ne? Jetzt nicht bezogen vielleicht aufs Individuum, aber wirtschaftlich ging es den Unternehmen doch insgesamt sehr gut und vor allem auch der Branche sehr gut, ne? Also man hat, habe ich auch sehr ausgiebig studiert, gesehen, dass die Budgets steigen, ne? Mehr und mehr wurde investiert in Influencer-Marketing und natürlich haben sich dadurch dann auch sehr viele Unternehmen in diesem Feld angesiedelt. Ihr ja auch, ne? Also alle Unternehmen oder fast alle, mit denen ich im Moment rede, haben sich im Laufe der letzten 5 Jahre ungefähr gegründet. Also in dieser Zeit, als es noch bergauf ging. Und dann ist ja klar, ne, es läuft immer wellenförmig, dass es irgendwann aus irgendeinem Grund, natürlich hat keiner jetzt Corona kommen sehen, so vor einem Jahr, aber es war klar, dass irgendwas passiert, dass irgendwann wieder eine Krise vor der Tür steht, was alle so ein bisschen vielleicht langsamer werden lässt, Marketingbudgets kleiner werden lässt und dieses, ich sag mal, dieses Testbudget oder dieses Spaßgeld einfach sozusagen in nichts auflöst, ne? Und dann haben alle die ein Problem, die ihr Business nicht sauber aufgestellt haben oder die vielleicht zu viele Risiken in ihrem Businessmodell eingebaut hatten. Und ich bin jetzt auch überhaupt kein Wirtschaftsexperte, aber das war so etwas, was irgendwie so klar war. Und ich glaube, das werden wir tatsächlich sehen. Also auch, wenn man es jetzt so nennen will, Spreu vom Weizen, ein Reinigungsprozess. Die gut aufgestellt sind, die werden auch durch die Krise kommen, vielleicht mit Verlusten, vielleicht weil ihr Kundenstamm durch Zufall fast gar nicht betroffen ist von der aktuellen Krise, sogar recht gut oder stärker sogar. Aber da wird es wahrscheinlich in einem Jahr oder in anderthalb Jahren, je nachdem, wie stark die Rezession jetzt ausfällt, viele Akteure von heute gar nicht mehr geben, sozusagen. Ja. Ne? Oder die werden sich konsolidieren, werden gekauft oder was auch immer. Das wäre so eine These.
Aber ich glaube auch, dass dann auch, wenn wir dann wieder Richtung Aufschwung gehen, dass wir dann auch ganz viele neue Player wieder dann begrüßen können und sich dann auch wieder neue Firmen, neue Agenturen, neue Plattformen geben werden. Also ich glaube, dass wir da einfach so eine Art jetzt Umschwung erleben und da müssen wir dann können wir gerne nochmal in einem Jahr sprechen und uns nochmal austauschen und dann reflektieren, ja, ob wir mit unseren Prognosen richtig lagen.
Das glaube ich auch. Und das würde dann auch so ein bisschen auf die nächste These gehen. Das ist jetzt auch überhaupt keine Überraschung oder so. Aber dass TikTok, glaube ich, einfach jetzt an dem Punkt ist, wo dieser Tipping Point sozusagen, der ist jetzt erreicht und wir sind jetzt dabei, sozusagen den Aufstieg dieser Plattform mitzuerleben. Ne? Und allein sowas wird ja schon wieder neue Businesses nach oben treiben. Ne? Also TikTok Analytic Tools oder auf TikTok spezialisierte Agenturen, dafür gibt's ja jetzt einen Markt, das ist einfach so, ne? Und deshalb, dieses Prinzip sozusagen, das funktioniert einfach und das werden wir auch in Zukunft dann eben mit dieser Plattform, aber auch mit weiteren erleben. Und ich finde es jetzt einfach nur mega spannend, diesen Kampf zu erleben zwischen Instagram und TikTok, ne? Also ich glaube, dass die Plattform so breit aufgestellt ist, ne, was all diese verschiedenen Möglichkeiten angeht, was Vertical Video, aber auch Livestreaming angeht, was kreativen Content angeht, dass die Gefahr etwas geringer ist, als es damals bei Snapchat sozusagen war, dass man jetzt nur eine Funktion kopieren muss und dann sind alle wieder bei Insta. Ich glaube, dafür ist es jetzt schon zu spät oder dafür ist die Plattform einfach zu vielseitig. Ne? Auch der Algorithmus, wie er funktioniert und die Art und Weise, wie die Plattform sozusagen im User-Handling auch funktioniert. Da ist die Mischung einfach so gut und so groß sozusagen an so vielen Komponenten, die da reinspielen und so anders, so speziell sozusagen, dass ich glaube, dass die Plattform langfristig unabhängig bestehen wird sozusagen.
Das denke ich auch, da das kann ich auch nur so unterschreiben auch. Und ich freue mich ehrlich gesagt auch, dass sich jetzt auch durch TikTok nochmal eine neue Möglichkeit ergeben hat. Ich muss jetzt nochmal habe jetzt heute nochmal gelesen, vielleicht auch nochmal interessant an der Stelle das einzuwerfen, dass YouTube gerade dran ist, auch nochmal eine neue Plattform ins Leben zu rufen. Ich glaube, Shorts soll sie heißen, soll auch in Richtung TikTok gehen und auch eben mit diesen Kurzvideos dann dienen und wollen jetzt quasi auch dann mitspielen in dem Game und da bin ich jetzt auch gespannt, wie die sich da jetzt aufstellen werden oder was jetzt die App mitbringen wird und ob die sich jetzt auch etablieren können, aber ich glaube schon, dass TikTok jetzt so ein bisschen einige Plattformen, die vielleicht in den letzten Jahren auch nicht in dem Tempo nachgezogen haben, wie jetzt das Instagram oder auch jetzt TikTok gemacht haben, dass die jetzt denken, okay, wir müssen jetzt nachlegen. Und da bin ich gespannt, was da noch passiert. Und ja, ich glaube, dass TikTok nicht die letzte Plattform ist, über die wir sprechen werden.
Ja, naja, das glaube ich auch nicht. Und dann eben auch super spannend zu sehen, wie TikTok so Dinge wie Shopping-Funktionen zum Beispiel nochmal irgendwie integrieren wird in Zukunft, ne? Weil das ist das, glaube ich, was Instagram so diesen letzten Boost nochmal gegeben hat, alleine was die Umsätze irgendwie angeht. In diesem Facebook-Ökosystem ist es halt einfach krass, was die mittlerweile ausmacht, ne? Und wie wichtig diese Akquisition damals halt auch war für den Konzern und was es für einen Stellenwert hat.
Ja. Es ist einfach interessant zu sehen, dass man hat das Gefühl, TikTok ist bereits eine fertige App, die da gar kein Potenzial mehr nach oben irgendwie zeigt. Aber ganz im Gegenteil, wie du schon sagst, es gibt noch so viele Bereiche, wo wir noch weitere Punkte erleben werden, wie sich die App noch verbessern wird oder breiter aufstellen wird. Und auch die Plattform wird sich nochmal verändern und wird sich nochmal entwickeln. Und deswegen müssen wir mal schauen, wie dann die ganzen Funktionen dort integriert werden und wie dann auch dann die Communities darauf reagieren. Bleiben die dann bei TikTok, wenn es dann darum geht, es geht um Monetarisierung und es geht dann auch darum, dass da auch verstärkt dann Werbung geschaltet wird. Deswegen müssen wir nochmal dann schauen, was dann die Community dazu sagt.
Genau. Und meine letzte These lautet, die Schere zwischen Wissenden und Unwissenden wird breiter. Und das fasst eigentlich alles nochmal so ein bisschen zusammen, was wir jetzt gerade besprochen haben. Das ist nämlich so eine Grunderkenntnis, die ich in den letzten Wochen, glaube ich, gewonnen habe, weil bisher war ich eher eine der Hoffnungsvollen sozusagen. Nicht immer, aber meistens ist es überwiegend gewesen, dass ich mir dachte, beziehungsweise ich sag's mal so, ich habe das Buch geschrieben eben in diesem mit dem Gefühl, hey, ich kann Leuten was beibringen über die Disziplin und wenn sie das gelesen haben, gehen sie schlauer daraus hervor. Und auch genau das Gleiche beim Podcast, ne? Im Endeffekt ist das alles Aufklärungsarbeit und ich stelle es mir so vor, jemand, der alle Folgen gehört hat, der hat auf jeden Fall ein recht umfassendes, breites Verständnis über Influencer-Marketing und bringt dem Ganzen auch sozusagen, ja, nicht Respekt, aber irgendwie Verständnis entgegen und kann damit umgehen und weiß, was eine gute Strategie ist und was eher vielleicht eine schlechte ist oder so, ne? Also das ist immer so die Hoffnung. Und ich glaube, dass es das auf jeden Fall auch tut oder dass das fruchtet, aber in der Breite bin ich mittlerweile so ein bisschen der Meinung, dass sich das so sehr entzerrt, weil alles, was wir gerade besprochen haben, geht ja eigentlich darauf ein, wie dynamisch das Ganze ist, ne? Und wie sehr man am Ball bleiben muss. Und ich glaube, selbst auf einem Entscheider-Level in mittelständischen Unternehmen, selbst in großen Konzernen, im Marketing, und halt auch in jeder anderen Entscheiderposition, wo es vielleicht darum geht, eine Strategie zu entwickeln und mit Influencern zu arbeiten oder ihnen zu begegnen, da ist einfach auch gar nicht die Zeit dafür da oder die Ressource oder die Offenheit sozusagen, das zu investieren, um da am Ball zu bleiben oder vielleicht auch nicht das offene Ohr für die Leute, die es eben machen und die Ahnung haben sozusagen. Ne? Deshalb glaube ich, in Zukunft werden wir noch mehr Superkampagnen sehen, weil halt eine größere Zahl von Leuten einfach smarter wird und besser reagieren kann und die Disziplin wirklich versteht und so die Grundwerkzeuge gut anwenden kann und in der Lage ist, flexibel zu reagieren. Und gleichzeitig werden aber auch immer mehr Leute auf der Strecke bleiben, glaube ich. Leider. Ja, was so böse klingt, aber ja, das ist so gerade irgendwie meine Prognose.
Ja, das ist auch ein guter Punkt und auch interessant und zu hören. Und ja, tatsächlich kann das gut möglich sein und ich glaube, das geht dann auch so ein bisschen einher, wenn man das jetzt Reinigungsprozess nennen will oder sonst was. Also vielleicht ist das übergreifend quasi, ne, dass man sagt wirklich auch, dass sich die Spreu dann vom Weizen trennt, sowohl auf Unternehmerseite als auch auf Agenturseite oder eben, wie du es auch angesprochen hast, auf den Plattformen oder den Creatoren. Und ich glaube, es wird sich einfach, die ganze Szene wird sich komplett wandeln und wir werden dann in einem Jahr wissen, wer ist noch dabei, wer arbeitet erfolgreich noch weiter in Kampagnen zusammen. Und ich glaube auch, Kampagnen werden sich verändern, auch wie du es gesagt hast. Also wir werden wegkommen von den vielen kleinen Kampagnen hin zu wirklich auch die gibt es ja auch verstärkt, aber dass wir dann auch vermehrt große Kampagnen fahren werden mit Brands, mit Agenturen, mit Creatoren, weil da einfach das Thema auch Nachhaltigkeit wichtig ist und zu sagen, okay, wir haben uns irgendwie auch über diese Zeit nochmal enger zueinander gerückt und lass uns langfristig gemeinsam etwas aufbauen und wir brauchen da nicht jetzt mit jedem zusammenzuarbeiten oder wir brauchen jetzt nicht irgendwie jetzt noch weitere Leute auszutesten, sondern wir sehen da einfach, dass das gut passt, dass wir auch durch so eine Zeit gemeinsam sehr, sehr schön gegangen sind und ich glaube, dass das auch ein wichtiger Faktor sein wird in der weiteren Zusammenarbeit zwischen Brands und Creators.
Ja, definitiv. So, da haben wir jetzt aber mal sehr weit ausgeholt und haben sehr viele Prognosen für die Zukunft aufgestellt. Da müssen wir uns spätestens in einem Jahr mit konfrontieren lassen und schauen, was wahr geworden ist und was vielleicht langfristig sich in diese Richtung entwickelt. Ich bin sehr gespannt drauf und ich danke dir sehr für diese schöne Zeit, das schöne Gespräch und ja, toll, dass du dabei warst.
Vielen Dank dir für deine Zeit und für das tolle Gespräch und ja, bleib gesund und ich hoffe, dass wir uns dann auch mal persönlich treffen können nach der Krise, wenn es dann auch wieder erlaubt ist.
Definitiv, ich freue mich drauf.
Das war das Gespräch mit Elia. Ich danke euch fürs Zuhören. Checkt, wie gesagt, die Aktion Stift und Papier sehr gerne aus. In den Shownotes findet ihr alle relevanten Links. Nehmt Kontakt mit Elia auf, wenn ihr Personen oder Einrichtungen kennt, die für diese Aktion in Frage kommen. Tragt es weiter im Freundes- und Verwandtenkreis. Ja, und wenn ihr mögt, dann steigt weiter mit mir ins Thema Influencer-Marketing ein in den nächsten Wochen. Ich freue mich über weitere Zuhörer. Empfehlt den Podcast auch gerne anderen, wenn er euch persönlich überzeugt hat. Schenkt mir eine Bewertung auf iTunes, die bringt dem Podcast wirklich nochmal zusätzlichen Boost auf den Plattformen, spielt ihn sozusagen im Algorithmus nochmal anderen Leuten aus, die ihn aktuell noch nicht gefunden haben. Ja, und gebt mir bitte, bitte Feedback zu dieser Episode, aber auch zu allen anderen Dingen, wenn euch was auffällt, was euch stört oder was noch besser sein kann. Wenn ihr Gästevorschläge habt oder Themenwünsche, in die ihr noch gerne selber tiefer einsteigen wollt, schreibt mir jederzeit gerne auf LinkedIn und ja, seid beim nächsten Mal einfach wieder dabei. Vielen, vielen Dank und macht's gut. Ciao, ciao.